Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und einem Mann, der viele verschiedene Berufe ausübte, Berufe, die aber alle in irgendeiner Weise zum Schriftsteller und Übersetzer führen konnten, geführt haben, denn das ist er heute. Herbert Günther wurde 1947 in Göttingen geboren. Er absolvierte eine Buchhandelslehre, arbeitete als Lektor, leitete eine Kinderbuchhandlung. Er schrieb früher Drehbücher für das Kinderprogramm des ZDF und seit einigen Jahren schreibt er Kinder- und Jugendromane. Und er übersetzt literarische Werke aus dem Englischen zusammen mit seiner Frau Uli Günther. Herbert Günther, schön, dass Sie heute der Gast im Büchermarkt sind. Von all diesen Berufen, die ja alle mit der Literatur verbunden sind, mit dem Buch verbunden sind, welcher hat Sie am ehesten zum eigenen literarischen Schreiben geführt?
Ja, eigentlich schon das Schriftstellersein. Und eigentlich bin ich erst zum Schreiben gekommen und dann zu den Büchern. Ich habe in den letzten 3 Jahren meiner Schulzeit an einer Schülerzeitung mitgearbeitet und das war für mich der Anfang und die Entdeckung des Schreibens. Und das Schreiben für die Schülerzeitung war ja anders als Schreiben für das Internet. Und man musste sich ja am Schulhof verteidigen für das, was man geschrieben hatte. Und das war ja die Zeit, in der ich die Freude am Schreiben entdeckt habe.
Nun habe ich ja vorhin gesagt, Sie waren auch Lektor. Ich glaube, Sie haben noch die junge Judith Kerr kennengelernt. Ist das so?
Ja, also ich war da 7 Jahre Lektor im Otto-Meyer-Verlag zusammen mit Hans-Christian Kirsch, den viele kennen unter dem Namen Friederik Hettmann, damals ein sehr bekannter Kinder- und Jugendbuchautor. Und wir haben die Ravensburger Junge Reihe herausgegeben und im ersten Programm hatten wir das Glück, das Buch von Judith Kerr, als Hitler das rosa Kaninchenstall, zu verlegen, das Hans-Christian Kirsch entdeckt hatte. Es war ein sehr bewegender Moment für mich, dass nach der Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises ich Gelegenheit hatte, mit Judith Kerr auf Lesereise zu gehen und sie zu begleiten. Und ich erinnere mich noch an eine Lesung in Heilbronn. Das war für mich ein sehr, sehr bewegender Moment, als ich in einer der ersten Lesungen, die sie damals in Deutschland gemacht hat, mit dabei sein durfte.
Den Deutschen Jugendliteraturpreis hat Judith Kerr 1974 bekommen für Als Hitler das rosa Kaninchenstall. Hätten Sie damals gedacht, dass dieses Buch, was ja was ganz Neues war, dass man aus Kinderperspektive über die Zeit des Nationalsozialismus geschrieben hat, dass das so erfolgreich wird?
Wir haben das vermutet, aber dass es also nun auch so lange auf dem Markt ist und jetzt inzwischen ja ein Klassiker geworden ist, das ja, war natürlich nicht unbedingt vorhersehbar.
Ich bin natürlich auf Ihrer Webseite gewesen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Und da findet man ein Gedicht, in dem Sie festhalten, wie beides, nämlich das Lesen und das Schreiben, den Menschen verändert. Würden Sie das für uns vorlesen? Das Gedicht heißt Schreiben und Lesen.
Buchstaben, Wörter und mit dem Umblättern der ersten Seite auf Reisen gehen, aus der Haut fahren, offen sein, suchen, zweifeln, in Frage stellen und listig neue Ordnungen schaffen, Bilder gegen Abziehbilder und Zeilen, die den Schlagzeilen standhalten, Schmerz und Freude empfinden, hören, sehen, fühlen, schmecken und auf der letzten Seite wieder ankommen, ein Stück näher bei mir, ein anderer vielleicht.
Vielen Dank. Das war Herbert Günther mit dem Gedicht Schreiben und Lesen. Herbert Günther, welche Literatur hat Sie als junger Mensch am meisten geprägt oder am meisten verändert?
Die erste Entdeckung war ein Buch, das unser Biologielehrer 10 Minuten vor dem Klingeln in Fortsetzungen vorgelesen hat, Die Heiden von Kummerow von Ehm Welk. Das war das erste Buch, das ich als eigentlich buchferner Junge vom Land für mich entdeckt habe. Das erste Buch, das ich mir selber gekauft habe, auf dem Teppich gelesen habe und ja, gelacht und mich gefreut habe. Dann waren natürlich die Bücher der frühen Nachkriegszeit. Wolfgang Borchert, ein wichtiger Autor, dessen Bücher ich gelesen habe, und Heinrich Böll hat eine Rolle gespielt. Ja, und inzwischen ist natürlich für mich gar nicht mehr denkbar, ohne Bücher zu leben.
Sprechen wir über Ihre Tätigkeit als Übersetzer. Herausragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben Sie zusammen natürlich mit Ihrer Frau ins Deutsche übertragen. Malcolm Bossy, Robert Newton Peck, Autoren, ich erinnere mich, der ersten Hansa-Kinderprogramme, David Ormond, Paula Fox, Anne Fine und Eric Carle. Das sind große Namen und das sind nur wenige der vielen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Sie übersetzt haben. Wie arbeiten Sie mit Ihrer Frau zusammen?
Ich denke, dass das Dialogische beim Bücherschreiben und beim Übersetzen ohnehin etwas ganz Tolles ist. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, wir lesen die Bücher beide, wir reden vorher darüber, dann macht meine Frau die Rohübersetzung und ich komme dann nochmal ganz vom Deutschen her und am Ende bleiben die fraglichen Stellen übrig und in einer längeren oder kürzeren Redaktionskonferenz versuchen wir im Gespräch zu klären. Und es ist oft so, dass wir auf eine bessere Lösung kommen durch das Gespräch, als wenn einer nur allein vor dem Text sitzt.
Sind Sie denn im Kontakt mit den Schriftstellern, die Sie übersetzen?
Manchmal ja, manchmal auch nicht.
Und es gibt ja so unterschiedliche Haltungen in der Übersetzertätigkeit. Wie frei sind Sie oder wie nah bleiben Sie am Text?
Das kommt immer auf den jeweiligen Text an. Also ich denke, schwierig ist es natürlich, lyrische Passagen zu übersetzen. Und ich denke, eine gute Übersetzung kann nicht immer eine wörtliche oder eine ganz genau wörtliche sein, sondern sie muss eine Entsprechung sein, eine Entsprechung für das jeweilige Original darstellen.
Können Sie selber sagen, was für Sie so das freudvollste Buch war, was Ihnen am meisten Spaß gemacht hat beim Übersetzen?
Oh, das ist schwierig. Also sehr gerne haben wir natürlich Sams Wahl übersetzt. Das ist von Catherine Schulz eine sehr einfache Geschichte von einem Jungen, der nach einer stürmischen Nacht einen Wal findet, den es an Land gespült hat und der es dann schafft, mit seinem Freund den Wal wieder zurück ins Meer zu bringen. Aber es gibt so viele Bücher, inzwischen haben wir über 100 Bücher übersetzt und eigentlich machen wir keine Unterschiede. Aber natürlich gibt es bei den vielen 100 Büchern solche, die wir besonders gern übersetzt haben. David Almond natürlich. Und es gibt ein paar auch, die wir auch als Brotarbeit übersetzt haben. Aber keins, für das wir uns schämen müssen, denke ich.
Neben den Übersetzungen, die sich ja schon auf die Kinder- und Jugendliteratur konzentrieren, lesen Sie selber heute viele Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur?
Heute nicht mehr, nein. Also das habe ich damals, als ich im Verlag war, machen müssen. Und ich lese jetzt doch hin und wieder die Bücher von befreundeten Autoren und Autorinnen. Aber nicht mehr in dem Sinn, dass ich sagen könnte, ich habe heute einen wirklich vollständigen Überblick über den Markt.
Sprechen wir über Ihre Bücher. 2009 erschien Roberts Land, 2011 Mein Leben als Fee und dann folgten 2014, 17, 18 Zeit der großen Worte, der Widerspruch und jetzt ganz aktuell seit gestern ist Frieden. Alle Romane erschienen beim Gerstenberg Verlag. Die letzten drei sind historische Romane, die sich mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und den Folgen der Kriege beschäftigen. Der historische Roman, wirklichkeitsnah an den Fakten, im Mittelpunkt junge Menschen und ihre Verführbarkeit oder ihre Suche, sich damit auseinanderzusetzen, ist Ihnen persönlich ein großes Anliegen. Sie selbst sind ein Nachkriegskind. Wie hat der Zweite Weltkrieg noch in Ihre Kindheit hineingewirkt?
Mein Vater war 16 Jahre Soldat und als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich heftige Gespräche mit meinem Vater gehabt über die Frage, warum warst du dabei und warum hast du nicht Widerstand geleistet? Und seine Antwort war immer nur, ich habe nur meine Pflicht getan. Ich glaube, so wie die meisten oder viele der ehemaligen Soldaten das auch getan haben. Mich hat das nie befriedigt und ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, hätte ich in dieser Zeit gelebt und wie hätte ich mich verhalten. Und ich denke, niemand kann das genau vorhersagen. Ich bin 1947 geboren, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 50er Jahren war natürlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus noch, ja, waren die Schatten dieser Zeit immer noch deutlich zu spüren und bis in meine Schulzeit hinein und in manchen Lehrern, die wir hatten. Und denke, die Loslösung von dieser Art zu denken, das ist ein Thema dieses neuen Buches vor allen Dingen geworden, das in der Zeit zwischen 1945 und 1949 spielt und eigentlich so dem nachgeht, wie war das? Ja, also es ist natürlich, also von den Alliierten ist die Demokratie verordnet worden, aber die innere Bereitschaft zur Demokratie, das war eine ganz andere Sache und das ist, glaube ich, ein Prozess, der bis heute noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ich denke, dass nach den 70 Jahren Frieden, in denen ich jetzt das Glück hatte zu leben, muss man sich doch wieder neu die Frage stellen, woher kommt das? Und Freiheit, Frieden und Demokratie ist ja kein Selbstläufer und das ist nicht etwas, was vom Himmel fällt, sondern was worüber immer wieder neu nachgedacht und für das auch immer wieder neu sich engagiert werden muss.
Über das neue Buch sprechen wir natürlich gleich ausführlich. Mich würde noch interessieren, wenn Sie sagen, Ihr Vater war 16 Jahre im Krieg, war er denn in der Lage, über seine Erlebnisse zu erzählen oder gehörte er zu den Traumatisierten, die auch die Dinge eigentlich totgeschwiegen haben?
Sie gehörte zu denen, die sehr viel erzählt haben. Und ich als Kind, als kleines Kind, habe diese Erzählungen gehört und immer mit dem Hintergedanken, Gottes Willen, nie wieder. So bin ich da hineingeraten. Und die Erzählungen vom Krieg waren für mich eher erschreckend als Kind.
Zwei Romane führen es im Titel, nämlich Große Worte, aber auch Der Widerspruch. Es geht also vor allem auch um die Kraft der Worte und die Fähigkeit zu differenzieren, genau hinzuhören, der Verführung zu widerstehen, den Mut zum Widerspruch zu entwickeln. Und dann sind wir, Sie haben es ja eben eigentlich schon gesagt, im Hier und Jetzt angekommen, im Herbst 2018. Was möchten Sie Jugendlichen mit der Lektüre Ihrer Romane mitgeben?
Also ich hoffe darauf, dass Sie meine Geschichten zum Anlass nehmen, für sich selber nachzudenken. Also ich stelle mir nicht vor, dass jemand, der meine Geschichte liest, hinterher sagen sollte, ich so wie der muss ich auch denken. Also ich hoffe und wünsche, dass meine Geschichten dazu anregen, für sich selber nachzudenken. Und das ist ja doch eigentlich das Geheimnis der Literatur, dass wir mit dem Lesen und dem Schreiben so ein Gespräch führen über wichtige Dinge zwischen Menschen, die sich gar nicht kennen. Und das ist ja doch das Geheimnisvolle der Literatur, dass da etwas passieren kann, was sowohl für den Autor wie auch für den Leser ganz, ganz wichtig ist.
Der Widerspruch ist angesiedelt im Jahr 1963, eine Zeit des beginnenden Kapitalismus, eine Umbruchzeit. Ein paar satte alte Herren haben Machtstrukturen verinnerlicht und verdrängen ihre nationalsozialistische Vergangenheit. Wir erinnern uns an diese Zeit. Auslöser natürlich auch für die Studentenrevolte, das Aufbäumen der jungen Generation gegen die Altlasten und vor allen Dingen gegen die Verdrängung. Sie, Herbert Günther, erzählen aus vier verschiedenen Perspektiven, vier sehr unterschiedliche Jugendliche, die wir in Ihrem Buch ein Jahr lang begleiten, vier, die die Diskrepanz zwischen scheinbar gelebter Demokratie und dem Nazi-Denken einzelner Männer spüren. Es erfolgt ein Anschlag auf einen Bankdirektor und der Verdacht wird auf diese Jugendlichen gelenkt. Ging es für Sie um Mut, um die Zivilcourage zum Widerspruch oder mehr um die Frage, die man als junger Mensch ja zwangsläufig sich irgendwann stellt, wie will ich leben?
Natürlich beides. Also natürlich, diese beiden Dinge haben die Zeit geprägt. Der Schatten des Nationalsozialismus und der Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders. Es gibt eine Szene in dem Buch, eben die authentisch ist. Der Rektor der Schule hat die Idee, aus pädagogischen Gründen seinen Schülern nahezubringen, wie der Kapitalismus funktioniert. Und er gibt für die Schülerzeitung Aktien aus und selber kauft er 300 Aktien und hat immer die Mehrheit, wenn er die Hand hebt. Es war ihm wichtig, auf diese Weise ihm anschaulich zu machen, was die Schüler erwartet, wenn sie dann mit ihrer Schulzeit zu Ende sind. Und das war für mich damals ein erstes Empören gegen die Mechanik des Kapitalismus. Und das war etwas, was uns damals in der Schülerzeitung schon sehr gestört hat und was mich dann aber auch mein ganzes Leben lang begleitet hat. Also der Konflikt zwischen dem Ökonomischen und dem Idealistischen und dem, das ist etwas, was mich auch in meiner Berufswelt sowohl als Buchhändler wie als Lektor, natürlich auch als Autor und Übersetzer immer wieder begleitet hat.
Sie führen eine weitere Person ein. Ich habe ja von den vier Jugendlichen gesprochen, einen jungen Polizisten. Es geht jetzt natürlich um Wahrheitsfindung in dieser ganzen Geschichte. Aber durch den Perspektivwechsel zu diesem jungen Polizisten, der sich dem alten System widersetzt, der Gerechtigkeit fordert, ein hohes Berufsethos hat, fern jeder Korrumpierbarkeit, wird er eigentlich zum Widersprechenden, zum Verzweifelten und zum eigentlichen Helden. War das Ihre Absicht oder hat sich das so ergeben oder ist das meine Lesart?
Ich denke, die Tatsache, dass der Widerspruch, den Britta als aus der DDR kommendes Mädchen dem Rektor entgegensetzt, das ist ein Widerspruch, der, wie gesagt, auch mein ganzes Leben begleitet hat. Und deswegen wollte ich das auch in das Erwachsenenleben hinüber begleiten und wollte sagen, also das, was jetzt hier zur Sprache gekommen ist, das ist nicht einfach etwas, was nur Jugendliche angeht, sondern das ist ein Konflikt, der das ganze Leben begleitet.
Seit gestern ist Frieden. Das Thema Ihres neuesten Buches ist die Auseinandersetzung mit der Situation, dass man den Boden unter den Füßen verliert, dass die Ideale, das politische und ideologische Lebenskonzept, das eine Zeit lang alltagsdurchdringend war, von jetzt auf gleich abgelehnt und in dem Fall sogar bestraft wird. Hanne und Helmut, Zwillinge, waren in der Hitlerjugend aktiv, nun kommen die Engländer. Aber Helmut hält an den Idealen fest, ihm droht Gefängnis, bis der Engländer Adam ihn von seinem Irrglauben überzeugen kann. Das ist jetzt eine ganz sehr geraffte, kurze Zusammenfassung. Sie, Herbert Günther, als Nachkriegsgeborener, mussten Sie viel recherchieren, ist die eine Frage, um dieses Buch zu schreiben. Und die andere Frage ist, welchen Zusatzwert neben der Lektüre haben die Gespräche mit Zeitzeugen gehabt für Sie?
Recherchiert habe ich sehr viel, indem ich vor allen Dingen Zeitungen gelesen habe, Zeitungen aus den Jahren 1945 bis 1949. Natürlich auch viele historische Bücher gelesen habe und die Gespräche mit den Zeitzeugen waren für mich schon wichtig, um das wieder in das alltägliche Leben hineinzubringen. Und für mich ist überhaupt eine wichtige Frage, also die Literatur in das alltägliche Leben hineinzuholen. Und ich bin kein akademischer Seiltänzer, sondern ich bin jemand, der eigentlich aus einfachen Verhältnissen kommt und der versucht, Literatur nutzbar zu machen für das alltägliche Leben. Und ich denke, das Gespräch mit den Zeitzeugen war für mich wichtig, um nochmal zu sehen, wie hat das bei den lebendigen Menschen gewirkt und wie reden die darüber. Und natürlich ist keine Aussage der Zeitzeugen ganz genauso übernommen worden.
Bevor wir jetzt weiter über Ihren Roman sprechen, hören wir einen kurzen Auszug aus »Seit gestern ist Frieden«. Gast im Studio ist heute der Schriftsteller und Übersetzer Herbert Günther.
Ich lese ein kurzes Gespräch zwischen Hanne und ihrem Zwillingsbruder Helmut, der bis zum Ende des Krieges begeistertes Mitglied der Hitlerjugend war. Bei einem Sabotageakt gegen die alliierten Sieger ist Helmut von englischen Soldaten geschnappt worden. Statt einer Strafe hat man ihm auferlegt, sich täglich auf der Verwaltungsstelle der Engländer im Dorfgasthaus zu melden. Dort führte er lange Gespräche mit dem jungen Dolmetscher Adam, der zu den ersten Soldaten gehört hat, die im April 1945 das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit haben. In einer Gewitternacht, 2-3 Wochen nach Vaters Heimkehr, kam Helmut zu mir und wir redeten. Blitze zuckten, leuchteten für einen Augenblick die kleine Kammer taghell aus. Dann war es wieder finster und Donner rollte. Als Kind schon war Helmut in Gewitternächten oft zu mir gekommen. Zum ersten Mal seit langem war es zwischen uns wieder wie früher. »Hättest du das gedacht?«, fragte Helmut. »Was gedacht? Was meinst du? Das mit den KZs, dass sie da gefoltert haben und noch Schlimmeres?« »Dass es KZs gab, das haben wir doch gewusst«, sagte ich. »Lager für die Arbeitsscheuen, das haben sie uns doch erzählt. Für Saboteure, für alle, die den nationalsozialistischen Fortschritt behindert haben.« Helmut schwieg eine Weile. Der Schein eines Blitzes strich über sein Gesicht. Er kniff die Augen zusammen. Die Gewitterangst hatte er von unserer Mutter geerbt und als wir Kinder waren, hatte ich ihn oft damit aufgezogen. »Adam sagt, es war viel schlimmer«, sagte Helmut schließlich. »Adam? Adam, ja, er ist mein Freund. Dein Freund, der Engländer? Adam ist anders, kein Feind. Ich glaube ihm. Und er hat es gesehen, mit eigenen Augen gesehen. Er sagt, da hinten in Polen, da hat die SS Menschen vergast, umgebracht. Hunderte, Tausende, wie am Fließband. Juden vor allem. Einfach nur, weil sie Juden waren. Hitler hat die Juden gehasst, sagte ich. Meinst du wirklich, dass er... Und wir haben ihm geholfen, sagte Helmut. Geholfen zu hassen. Ein beklemmendes Gefühl stieg in mir auf und verschlug mir die Sprache. Hitler war ein Verbrecher, sagte Helmut. Mir wurde flau im Magen. In meinem Kopf drehte sich alles. Wie war das möglich? Vor kurzem noch hatte mein Bruder für unsere Sache gekämpft, für den Nationalsozialismus. Nach Kriegsende noch, als ich schon voller Zweifel war, wollte er sich den Siegern nicht beugen. Und jetzt? Glaubst du, dass alles falsch war, was wir... Ich glaube nichts mehr, sagte Helmut. Keinem was. Unsere Wanderfahrten, sagte ich. Lagerfeuer, die Heimabende, der Zusammenhalt, die Volksgemeinschaft, dass die Arbeitslosen weg von der Straße sind, dass es aufwärts gegangen ist, dass alle an was glauben konnten. Meinst du, das war alles Verbrechen? Wenn das stimmt, Hanne, das mit den Vernichtungslagern, dann... Ein schwerer Donner krachte. Helmut zuckte zusammen. Er zog die Schultern hoch und krümmte sich. Ich legte ihm den Arm um die Schulter. Er ließ es geschehen. Dann spürte ich seine Hand auf meinem Rücken. So saßen wir auf der Kante meines Bettes, lehnten uns aneinander, wie vor langer Zeit, als wir 5 oder 6 Jahre alt waren und noch dachten, dass es nur Gutes geben könnte auf dieser Welt. Jetzt klaffte ein tiefer, dunkler Abgrund vor uns.
Vielen Dank. Das war Herbert Günther. Er las aus seinem neuen Roman »Seit gestern ist Frieden«. Die jungen Menschen philosophieren über den Krieg und die Macht der Herrschenden, jederzeit wieder einen Krieg beginnen zu können. Und da sagt auf Seite 104 Hannes Freundin Julia: »Aber es gibt so viele Menschen, Hanne, die anders sind, die aus Liebe zum Leben handeln. Und wenn die mehr werden, dann gibt es vielleicht irgendwann keinen Mächtigen mehr, der zum Krieg aufrufen kann.« Wir schwiegen, wenn es doch so wäre, dachte ich. Was denkt Herbert Günther?
In all meinen Geschichten habe ich eben diese Gegenwelt und diese Möglichkeit des Andersseins und die Möglichkeit der Zuneigung, der Liebe und der Solidarität. Und das ist etwas, was es auch nach meinen Recherchen auch in allen Zeiten gegeben hat, auch in den schlimmsten Verhältnissen. Es gibt selbst Beispiele aus Bergen-Belsen, in ganz fürchterlichen Zusammenhängen, wo Menschen zu einer ganz großen Menschlichkeit fähig waren. Und das ist die Hoffnung, das ist das, worauf ich setze und worauf ich natürlich hoffe, dass ja das auch von innen her aufgenommen werden kann.
Hannes und Helmuts Vater war sehr lange Soldat, ist sehr spät heimgekehrt, muss sich nun entscheiden, den Hof zu betreiben oder in seinen Beruf, nämlich den Buchhandel, zurückzukehren. Das Buch spielt in ihrem Roman eine große Rolle. Der Vater sagt zur Tochter: Ohne Bücher, ohne gute Geschichten hätte ich den Krieg, glaube ich, nicht überlebt. Und jetzt, wo er vorbei ist, brauchen wir sie umso mehr. Ein Plädoyer für das Buch, das hilft, über den Krieg hinwegzukommen, und das Buch aber auch als Therapieersatz unter Umständen?
Das ist die Erfahrung meines Lebens, dass Bücher diese Funktion haben können. Und ich bin ja selber, wie gesagt, aus einfachen Verhältnissen dazu gekommen, mit Büchern zu leben. Und ich denke wirklich, nach der Entdeckung meiner Frau war die Entdeckung des Lesens für mich das Allerwichtigste, was ich im Leben erfahren habe. Und das möchte ich gern weitergeben, natürlich. Und ich glaube eben, so wie das die kleine Anstrengung beim Bücherlesen ja das eigentlich Gute und Tolle ist in der Erfahrung der Literatur, so ist es auch mit der Demokratie. Das ist natürlich, die Demokratie wird ohne Verantwortung und ohne engagierte Menschen nicht möglich sein. Das kostet aber Anstrengung, und die Freude am selber Denken ist natürlich viel, viel stärker als eben dieses einfach Hinnehmen von den Strukturen, die uns auferlegt werden von ja, mächtigeren Dingen.
Wird Ihr nächstes Buch auch ein historischer Jugendroman sein?
Also meine Großmutter, die eine sehr kluge Frau war, hat gesagt, über ungelegte Eier sollst du nicht gackern. Und ich habe natürlich etwas im Kopf, aber es ist nicht so, dass ich darüber jetzt reden könnte.
Wir sprachen heute vor allen Dingen über den Widerspruch und über seit gestern ist Frieden. Seit gestern ist Frieden hat ein umfangreiches Glossar mit einer Literaturempfehlungsliste. Auch das soll noch erwähnt sein. Sicherlich alles Bücher, die Sie auch zur Vorbereitung und zur Recherche gelesen und benutzt haben. Herbert Günther, ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Köln ins Studio gekommen sind. Für die, die sich später eingeschaltet haben, auf unserer Webseite finden Sie das Gespräch und alle Buchtitel. Hören Sie jetzt die Kollegen von Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.